Damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Medien-News, in denen wir uns heute mit den öffentlich geäußerten Gedanken der Vorsitzenden der Unionsparteien beschäftigen wollen und zum anderen um eine persönliche Erfahrung bezüglich des Themas Abschiebungen. Dazu jedoch jetzt erstmal noch mehr. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte Anfang der Woche laut darüber nachgedacht, ob nicht ein wenig Zensur im Internet doch sinnvoller wäre. Und das lässt sich vor allem auch als Antwort der CDU auf ein kritisches Video bei YouTube lesen und vor allem auch den doch eher vermasselten Umgang damit. Und darüber hat sich Anne aus der Redaktion einmal Gedanken gemacht und diesen Kommentar hier verfasst.
Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen 2 Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf. Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Das war ein Zitat der CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie referiert damit auf die Debatte, die das Video des YouTubers Wieso mit dem Namen Die Zerstörung der CDU ausgelöst hat. Was die Taz-Redakteurin Anja Meyer als Richtigstellung von einem sowohl von Medien als auch Politik falsch verstandenem lauten Denken versteht, ist dann vielleicht doch eher das, was Meyer in ihrem Kommentar abstreitet. Ein untauglicher Versuch, von der eigenen Inkompetenz abzulenken. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Redaktionen und sich über Politik äußernden Einzelpersonen, wenngleich beide Parteien sich journalistische Arbeitsweisen bedienen. Eine Redaktion ist ein Zusammenschluss mehrerer Menschen, die journalistisch arbeiten und über die geplanten Veröffentlichungen diskutieren. Sie sind deshalb gemeinschaftlich für dessen Inhalte verantwortlich. Wenn sich also eine Redaktion dazu entschließt, entgegengesetzt des journalistischen Ethos der objektiven Berichterstattung und der eindeutigen Kennzeichnung subjektiver Meinung als eben solche zum Nichtwählen einer bestimmten Partei aufzurufen, dann bietet das einen ganz anderen Raum für Kritik als bei einer Einzelperson, die als solche eindeutig zu benennen und zu erkennen ist. Ihre persönliche Interpretation der wissenschaftlichen Faktenlage beansprucht weder intersubjektive Gültigkeit, noch ist sie dem Ethos der Objektivität verpflichtet. Anders ist das bei den Redaktionen, wenngleich auch hier der Objektivitätsanspruch eher als Ideal verstanden werden sollte. Übrigens hat Wieso nicht dazu aufgerufen, eine ganz bestimmte Partei nicht zu wählen. Er hat all jene eingeschlossen, die sich seiner Meinung nach außerhalb eines politischen Rahmens bewegen, in dem das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung im Fokus steht. Der Begriff des Journalisten oder der Journalistin ist nicht geschützt. Das bedeutet, dass nicht nur jeder oder jede, der oder die Recherche betreibt und deren Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert, als Journalist bzw. Journalistin bezeichnen kann, sondern eben auch umgekehrt. Sprich, jeder Mensch, der sich kritisch mit einem Thema auseinandersetzt, kann potenziell als Journalist oder Journalistin bezeichnet werden. Dies ist möglich durch die im Grundgesetz verankerte Meinungs- und Pressefreiheit. Inwieweit also das Diskutieren von Regeln keine Kontrolle über Meinungsäußerungen sein soll, ist nicht ersichtlich. Was sollen das überhaupt für Regeln sein? Dass man keine Lügen verbreiten, also sogenannte Fake News produzieren darf, das hat unter Umständen juristische Konsequenzen. Fake News werden nicht mit gesellschaftlicher Legitimation produziert, auch wenn sie nicht konsequent geahndet werden. Man könnte hier sogar von der obersten Regel des Journalismus sprechen, keine Lügen zu verbreiten. Ebenso wenig sind Verleumdungen als Mittel im Umgang mit dem politischen Gegner akzeptiert. Auch dies kann juristisch verfolgt werden. Und dann gibt es natürlich noch die ungeschriebenen Regeln des Anstandes. Also der, ich zitiere, Frage nach der politischen Kultur. Wie diese Frage die CDU beantwortet, lässt sich gut mithilfe ihres Umgangs mit dem YouTuber skizzieren. Wieso hat keine Lügen verbreitet. Er und sein Team liefern hunderte Quellen, auf denen sich seine Behauptung stützen. Diese Quellen sollten natürlich kritisch überprüft werden, was jedem freisteht, denn er hat sie offengelegt. So funktioniert auch wissenschaftliches Arbeiten. Man könnte Wieso dafür kritisieren, dass er die falschen Schlüsse aus seiner Quellenlage gezogen habe. Diese Möglichkeit wurde von der CDU nicht ausgeschöpft, was eigentlich nur einen Schluss zulässt. Er hat recht gehabt. Und wie jeder Mensch, der sich argumentativ in die Ecke gedrängt fühlt, wurde verzweifelt zur rhetorischen Trickkiste gegriffen, um von der eigenen Ahnungslosigkeit abzulenken. Anstatt sachlich auf die Kritikpunkte Wiesos einzugehen, hagelte es Argumente ad hominem. So bezeichnet Generalsekretär Paul Ziemiak Wieso als unseriös, ohne dies zu begründen. Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor bescheinigt dem YouTuber Niveaulosigkeit, weil er sich eines moderneren Debattenraums bedient hat als dem Tisch in der Dorfstammkneipe. Dieser Versuch der Diskursverschiebung ist bemerkenswert dilettantisch und wird nur noch durch dessen überhebliche Schlussfolgerung übertroffen. Überlasst das Reden lieber den Hosenanzügen hinter dem Rednerpult, ihr ahnungslosen Wichte. Die geballte Faust des Konservatismus streichelt großväterlich über Wiesos blauen Schopf und fordert ihn zum Weiterspielen auf. Doch nicht nur gegen Personen und deren Glaubwürdigkeit richtet sich der logische Fehlschluss der CDU. Mit ihren Äußerungen greift Annegret Kramp-Karrenbauer die Meinungsfreiheit an ihrer Wurzel an. Nicht nur wollen ihre Parteikollegen definieren, wer sprechen darf, sondern auch wie das geschehen soll. Und da per Definition jeder Mensch, der seine Meinung und Rechercheergebnisse über Massenmedien verbreitet, als Journalist oder Journalistin bezeichnet werden kann, treffen etwaige Regulierungsversuche jeden einzelnen dieser Menschen. In einer Zeit, in der die Digitalisierung zur Demokratisierung der Massenmedien geführt hat, betrifft dies sehr viele, vornehmlich junge Menschen. Doch auch der graue Schleier einer überalternden Gesellschaft bekommt irgendwann Löcher. Über was sollten wir hier also tatsächlich sprechen? Vielleicht darüber, Gesagtes im Kontext seiner Darstellungsform zu betrachten, ohne dessen inhaltliche Relevanz zu übersehen. Wieso ist nicht der Chefredakteur der Zeit. Er bedient sich eines völlig anderen Diskursformats und befindet sich in einer völlig anderen gesellschaftlichen Position. Das entbindet ihn nicht von Regeln, wie jener die Wahrheit zu sagen. Doch seine gewählte Sprache zu benutzen, um die Richtigkeit der gesagten Inhalte zu delegitimieren, zeugt vor allem von der eigenen Unfähigkeit, auf inhaltliche Kritik inhaltlich reagieren zu können.
Das war ein Kommentar von Anne aus der tagesaktuellen Redaktion hier von Radio Kodax zu den Äußerungen von Annegret Kramp-Karrenbauer. Im Weiteren wollen wir uns nun der Abschiebung eines jungen Mannes nach Serbien widmen, der eigentlich schon mehr als 20 Jahre in Deutschland lebte. Und dabei kann man nun vor allem auch ganz gut sehen, wie sich restriktive Politik gegen Migration im Persönlichen zeigt. Und das wollen wir uns jetzt nun nochmal genauer anhören.
Bella Palanka, abgeschoben ins serbische Nirgendwo, so heißt ein Radiofeature von Johanna Benz. Bella Palanka, das ist ein kleiner, abgeschiedener Ort im Süden Serbiens. Dort wird Emra nach seiner Abschiebung aus Deutschland hingebracht.
Als ich da ankam, habe ich erstmal gedacht, ich wäre hier komplett falsch, wollte ich den Weg eigentlich wieder zurückgehen. Aber dann kam mir jemand entgegen und hat gesagt, ich wäre da schon richtig.
Bravo, Yassam.
Das ist das Hotel S.
Was denkst du? Hast du was Besseres erwartet?
Ich weiß es nicht. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich muss es erst mal kennenlernen.
Es ist nichts Besonderes, aber zumindest hast du ein Dach über dem Kopf. Und Essen gibt es auch.
Okay. Das ist für mich, richtig?
Okay.
Danke.
Es ist bereits kurz vor Mitternacht, als Emra ankommt. Über die Schulter trägt er eine kleine Tasche. Darin ein paar T-Shirts und Pullover, eine Hose, eine Jacke, das Handy-Ladegerät und das wenige Geld, das er im Gefängnis verdient hat. Serbisch spricht er mehr schlecht als recht.
Wo kommst du übrigens her?
Ich komme gerade aus Belgrad. Ich bin mit dem Bus 5 Stunden gefahren. Ich kann nicht mehr.
Wie heißt du?
Emra.
Ich heiße Sascha. Es gibt hier unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Gemüter. Der Anfang wird dir schwer fallen. Sei geduldig, bis du dich an andere gewöhnt hast.
Den Fotos nach sieht es hier total anders aus. Es ähnelt allem, bloß keinem Hotel.
Und so kommt Emra an in Serbien, wo er sich nun neu zurechtfinden muss, ohne deutsche und ohne serbische Papiere. Sein Serbisch ist brüchig, denn den größten Teil seines Lebens hat er in Deutschland verbracht. Dann wurde er abgeschoben, weil er keinen deutschen Pass hatte und immer wieder straffällig geworden ist. 5 Jahre lang darf er erstmal kein Land betreten, das zur EU gehört. Das Feature Bella Palanca erzählt die Geschichte von Emra, einem Kleinkriminellen aus Trier, der sich plötzlich in der serbischen Provinz wiederfindet und sein Leben reflektiert. Dann erzählt das Feature aber auch von diesem Ort, Bella Palanca, und dem Hotel, in dem Menschen mit verschiedensten Migrationsgeschichten zusammenkommen. Johanna Benz, Autorin des Radio-Features und des gleichnamigen Dokumentarfilms, beschreibt die Situation dort so.
Es gibt quasi keine Arbeit in Bella Palanca. Die meisten jungen Leute gehen, wie gesagt, weg. Dann haben viele die Situation im Hotel, dass sie auch keine Papiere haben. Das heißt, es gibt mit Deutschland eben so ein Rücknahmeabkommen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt einen serbischen Pass oder serbische Papiere hat, sondern oft ist einfach die Situation mit den Papieren unglaublich kompliziert. Da gab es irgendwie einen Krieg dazwischen. Es gibt Leute, die aus verschiedenen Gebieten vertrieben wurden. Also es ist unglaublich schwierig und damit ist so eine Integration für viele wirklich fast unmöglich. Es gibt da auch Familien, die aus dem Kosovo sind, die seit vielen, vielen Jahren dort leben und wirklich wie so abgestellt sind. Und aus dieser Perspektivlosigkeit, aus diesem Warten heraus, entsteht natürlich auch in den seltensten Fällen was. Also ich glaube, das habe ich dort auch gemerkt, dass diesen Motivationssprech, den wir immer so gern drauf haben, so du kannst das machen, schaffen und so, das ist einfach, hat schon sehr viel mit der Ausgangssituation zu tun, in der man lebt und die Möglichkeiten, die man sieht. So, ne?
Johanna Benz wollte eine Geschichte von diesem Ort erzählen und ist dabei auf Emra gestoßen. Emra mit 28 Jahren an einem toten Ende angekommen. Das Feature begleitet ihn dabei, wie er versucht, sich aus dieser Misere herauszuarbeiten. Emra ist kein einfacher Charakter. Auf der einen Seite charmant und sympathisch, auf der anderen Seite nicht immer ehrlich. Er hat sich in der Vergangenheit auch nicht unbedingt die größte Mühe gegeben, etwas aus seinem Leben zu machen, hat mehrere Ausbildungen abgebrochen, immer wieder missgebaut.
Ich wollte halt einfach jemand sein. Ich wollte jemand sein, der das Sagen hatte. So. Keiner kann mir sagen, dass er lieber ein Loser ist. Ich bin halt mit Hip-Hop groß geworden. Das ist das Einzige, was mich angesprochen hat. Es ist ja nicht einfach nur die Musik, sondern dieser ganze Lifestyle. In der Jugendzeit hat man halt 100% bei allem gegeben, egal was man macht.
Jemand sein, ein harter Typ. Eben ein Gangster, wie aus einem Film. So hatte Emra mir seine Jugend und seine Taten geschildert, als wir uns kennenlernten.
Also als ich das erste Mal im Gefängnis war, hat mich das nicht so wirklich gejuckt. Da war ich noch jung. Jeder von meinen Freunden war immer für kurze Zeit im Gefängnis. Man sagt ja, diese Erfahrung muss man gemacht haben im Leben, wenn man auf der Straße rumhängt, so wie ich.
Es ist keine einfache, keine eindeutige Geschichte, die erzählt wird im Feature Bella Palanca von Johanna Benz. Was die deutsche Abschiebepraxis angeht, hält die Autorin jedoch fest.
Also ich finde, grundsätzlich ist es für mich sehr schwierig, dass so eine Beschreibung von Identität und wo gehört man hin von außen passiert, so. Dass da die Menschen sozusagen eben nicht selber für sich entscheiden können. Das leuchtet mir einfach nicht ein so. Und also meiner Meinung nach müsste man halt sowieso, Strafhaft und so sind ja sowieso eigene Themen, aber ich hätte schon eher die Idee, dass man die Menschen halt anders resozialisiert und ihnen andere Möglichkeiten gibt und eben nicht sich sozusagen das Problem vom Hals schafft.
Das Feature Bella Palanca, abgeschoben ins serbische Nirgendwo, von Johanna Benz kann man sich zurzeit anhören in den Mediatheken von Deutschlandfunk und SWR.
Das war's auch jetzt schon wieder mit den Mediennews für Mittwoch, den 29. Mai 2019. Die Mediennews sind wie immer nachzuhören unter radiokorax.de oder auch unter freieradios.net. Bis nächste Woche dann und tschüss.